deutschen Bundestrainer, die vor den Fernsehen zu Hause sitzen, beruhigen. Die würden leider nicht ganz so gut, dass die Übersicht haben, wie sie die im TV präsentieren können. Das ist ein ganz anderes Spiel und vor allem auf dem hohen Niveau, das Tempo ist so wahnsinnig hoch, also da hat man maximal 2-3 Sekunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen, eigentlich sogar weniger, und muss sich konstant vororientieren, hat einer meiner Trainer das immer genannt, also den Schulterblick anwenden, um immer zu wissen, was im 360-Grad-Winkel um einen herum passiert. Und
ich weiß nicht, wie die Lautstärke ist, man ruft doch immer Leo oder so, es gibt doch immer so ein Codewort, ne? Man kann es ja auch verständigen, ja, genau. Ne? Spiel an mich heißt Leo oder so, ne?
Genau, also Leo nutzen die Torhüter, um zu sagen, dass sie jetzt den Ball fangen und sich in den Ball reinschmettern, um den Verteidigern eine kleine Hilfestellung zu bieten, dass sie nicht komplett mit umgerannt werden. Aber generell, also auf diesem hohen Niveau, da und bei ausverkauften Stadien, wie es jetzt in den USA sein wird, da versteht man auf dem Platz sowieso nichts. Also da geht es wirklich um die individuelle Klasse der Spieler und die Teamchemie, könnte man sagen.
Jetzt haben wir drei Spiele der deutschen Nationalelf gesehen, zur Erinnerung. Es gab einen ziemlich hohen Sieg gegen Curaçao, der eigentlich schon etwas arrogant natürlich schon eingetütet war, 7-1. Dann gab es einen Sieg gegen die Elfenbeinküste in letzter Minute, muss man sagen, 2-1. Und jetzt gab es noch im dritten Spiel, haben wir ja schon gesagt, eine Niederlage gegen Ecuador. Ist wieder so eine typische Expertenfrage, aber was kann man überhaupt aus dieser Nationalelf bislang rauslesen? Also in welcher Form ist sie denn jetzt nun wirklich?
Ja, wir können auf jeden Fall rauslesen, dass wir in WM-Form sind. Das muss man sagen, weil wir spielen jetzt das erste Mal ein K.O.-Spiel seit dem WM-Triumph in Brasilien 2014. Also das letzte K.O.-Spiel, das eine deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, war das Finale gegen Argentinien in Brasilien im Maracanã, und das wurde gewonnen. Sollten wir vielleicht als gutes Omen mitnehmen heute gegen Paraguay. Aber man muss sagen, wir spielen eine erfolgreiche WM. Anders kann man es nicht sagen. Auch wenn man gegen Ecuador verliert, aber das muss immer in die Zusammenhänge gesetzt werden, die eben gegeben sind, und diese Zusammenhänge sind, dass wir schon qualifiziert waren und dass es um nichts mehr ging, könnte man jetzt so sagen. Und dass es vielleicht darum ging, ein neues System auszuprobieren und schon vorwegzuschauen auf einen möglichen Achtelfinalgegner in Frankreich, der nach einem Sieg gegen Paraguay mit hoher Wahrscheinlichkeit wartet. Also überbewerten sollte man einiges nicht, und ich denke, wir können positiv in die Zukunft blicken. Denn sollten wir heute gegen Paraguay gewinnen, und das halte ich für gut möglich, dann wartet im Achtelfinale Frankreich, und dann sind wir der Underdog. Und wenn wir da ein bisschen Glück haben und ein wenig Euphorie verspüren lassen, dann haben wir eine Chance, gegen Frankreich zu gewinnen, und dann stehen alle Türen offen für eine ganz, ganz tolle WM, die vielleicht ja sogar dann wieder im Finale enden kann.
Oh, da strotzt jemand ja vor Optimismus, aber ich finde es gut. Also es ist ja mal schön zu hören, weil so ist ja auch die richtige Einstellung. Heute Abend das Spiel, wir werden ganz zum Schluss nochmal auf einen Tipp von dir kommen, aber du schaust möglicherweise auf den Petersberg. Man muss ja in Erfurt nochmal schauen, wo überhaupt öffentliche Übertragungen sind. Auf dem Petersberg ist eine. Du warst da, glaube ich, schon mal und hast geschaut, ne? Also wie ist es da? Gehen da schon viele Leute hin? Ist es voll oder?
Ja, es ist sehr voll. Es ist sehr, sehr voll. Also ich würde den Menschen empfehlen, die heute hinkommen möchten, schon eine Stunde vor Anpfiff sich in Richtung Petersberg zu begeben. Ansonsten wird es schwierig, weil irgendwann wird zugemacht, und zu einem ersten K.O.-Spiel ist das dann seit 2014 wahrscheinlich auch der Andrang etwas höher. Also seien Sie früher vor Ort.
Seien Sie früher vor Ort, das war ein Tipp. Und jetzt Hüstel. Wie geht's jetzt denn aus, Paul?
Ich denke, wir gewinnen 5-1.
Nach dem Elfmeterschießen?
Von mir aus auch nach dem Elfmeterschießen, aber ich denke nach 90 Minuten 5-1.
5-1?
Ja, 5-1.
Das ist aber, also, wir werden, also ich gehe auch irgendwie davon aus, dass es am Ende reichen wird, aber wenn ich noch meinen Tipp abgeben darf, also ich gehe eher von einem mageren 1-0 aus, aber das ist jetzt einfach so dahingesprochen, also vielleicht hast du am Ende recht und kannst noch breiter beim nächsten Mal hier grinsen.
Aber auch das würde mir reichen, ein 1-0, das würde ich auch sofort unterschreiben. Ich denke aber, wir sehen dann 5-1, 5 verschiedene deutsche Torschützen, und dann schauen wir mal, wer im Achtelfinale wartet.
Vielen Dank erstmal, Paul. Wir werden auch mal gemeinsam auf jeden Fall ein Spiel anschauen. Ich hoffe dann auch ein deutsches Spiel, weil heute Abend kann ich nicht zum Petersberg mitkommen. Ich hoffe, dass es einfach aus deutscher Sicht weitergeht. Aber wir wollen auch mal gemeinsam eins schauen und dann mal ein paar Töne von Erfurter Fans mal mit einfangen. Und erstmal danke, dass du hier gewesen bist.
Vielen Dank.
All fails and mistake. Streets are blue. Almond blocks. That chill divine. Some silken moment goes on forever. and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify me, mystify.
Musik aus Australien, In Excess war das mit Mystify, und da ist ja noch was an diesem Wochenende, der AfD-Bundesparteitag in Erfurt. Es wird voll in der Stadt, es werden insgesamt mehr als 50.000 Menschen zu den 200.000 Einwohnern noch mehr erwartet. Das hat auch damit zu tun, dass es noch zwei große Musikkonzerte am Freitag und Samstag gibt, aber eben auch viele andere Veranstaltungen, Gegenveranstaltungen zum AfD-Bundesparteitag, Protestaktionen 33 dieser Veranstaltungen sind angemeldet mit nochmal 24.000 Teilnehmenden, und wir haben ja immer schon darüber berichtet. Wir werden übrigens auch sehr ausführlich über alles berichten, wo etwas stattfindet, wo Aktionen sind. Und zwar diesen Samstag in einer Sondersendung, die ab früh um 6 losgeht und bis 15 Uhr mindestens gehen wird. Also da halten wir euch auch weiter auf den Laufenden. Und gleich werde ich Kollegin Uli erwarten, denn sie war jüngst nochmal auf einer Pressekonferenz, die stattgegeben hat, wo auch nochmal einiges gesagt wurde, wie der aktuelle Stand ist. Aber Uli wird für uns die Dinge dann auch nochmal einordnen.
Bring it back.
Sing It Back. Am kommenden Wochenende trifft in Erfurt vieles gleichzeitig aufeinander. Der Bundesparteitag der AfD, auf dem Messegelände zahlreiche Gegenproteste, aber auch Sommerkonzerte auf dem Domplatz und möglicherweise auch noch Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft. Am vergangenen Freitag haben Stadtverwaltung, Innenministerium und Polizei ihre Vorbereitung noch einmal vorgestellt, also ein Update gemacht. Und Kollegin Uli war auch mit dabei und ist jetzt bei mir. Hallo Uli.
Schönen guten Morgen, Reinhard.
Wie war denn dein Eindruck?
Erstmal vielleicht so zum Atmosphärischen. Es waren auch recht viele PressevertreterInnen wieder da und man hört es auch gleich, glaube ich, in den O-Tönen. Es war sehr warm und es wurde aber mit starken Ventilatoren dagegen gearbeitet. Also wenn man jetzt so ein Grundrauschen noch hört in der Aufnahme, dann liegt das nicht an der schlechten Technik, sondern weil halt einfach laute Ventilatoren da irgendwie waren. Und es waren auch wirklich richtig viele PressevertreterInnen online schon zugeschaltet. Also es hat eine große Aufmerksamkeit generiert, aber mein Eindruck war so ein bisschen erstmal, okay, richtig viel Neues wurde eigentlich gar nicht so erzählt. Also es wurden ganz viele relevante praktische Details auch nochmal genannt, also welche Straßensperrungen es gibt, wie der Nahverkehr funktioniert, dass noch geheiratet werden kann, dass das Bürgertelefon eingerichtet ist, der Live-Ticker, auf die Internetseite der Stadt wurde nochmal verwiesen und so weiter und so fort. Also eigentlich alles Punkte, die ja auch in der ersten Pressekonferenz
schon gesagt worden, ne?
Genau,
ja.
Schon erwähnt worden, beziehungsweise immer so auch durchaus gut kommuniziert sind. Aber dann habe ich so ein bisschen auch den Eindruck bekommen, dass relativ schnell auch von allen Beteiligten, also sowohl von Oberbürgermeister Horn als auch von Heike Langguth, Verwaltungsstabsleiterin und auch Beigeordnete für Sicherheit, ebenso wie von Georg Mayer, Innenminister, und auch Stefan Quittenbaum, der Polizeipräsident, immer wieder so eine zentrale Botschaft vermittelt wurde. Wir haben alles im Griff, wir sind vorbereitet. Das war so das, was eigentlich in die Köpfe gesetzt werden sollte. Und da hat es dann auch nicht verwundert, dass relativ schnell auch Oberbürgermeister Horn relativ zu Beginn eigentlich auch Folgendes ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat.
Unser Ziel als Landeshauptstadt, als alle Akteure, die dort beteiligt sind, ist die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens und dass wir die Daseinsvorsorge gewährleisten können. Alle vorbereitenden Maßnahmen zielen darauf ab, die Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und die Ordnung unserer schönen Stadt zu gewährleisten.
Soweit Oberbürgermeister Andreas Horn. Warum glaubst du, dass er das so jetzt nochmal so betont hat auf der Pressekonferenz?
Also ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass zum einen am vergangenen Dienstag im Landtag die AfD so einen Antrag gestellt hat, dass man eben genau über den AfD-Bundesparteitag und die Sicherheitsvorkehrungen nochmal spricht. Die AfD hat es auch sehr genutzt, um da so diverse Horrorszenarien zu zeichnen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber auch in den sozialen Netzwerken wurden immer mehr so zugespitzte Szenarien gezeichnet und auch Medienberichte. Es ist wohl ein ein Sicherheitspapier der Polizei durchgedrungen und darauf haben sich verschiedene Medien, Welt, Spiegel und so weiter bezogen. Und da wurde eigentlich auch schon auch ein Bild von Eskalation, Gewalt und diversen, ich nenne es mal Sabotageaktionen, die im Vorfeld schon gelaufen sind, gezeichnet. Auch auf linken Portalen, wie zum Beispiel dem linken Online-Portal Indymedia, gibt es und gab es diverse Artikel. In dem einen ist von der größten Mobilisierung in der Geschichte der antifaschistischen Bewegung die Rede. Und wie gesagt, ja, auch die AfD hat das so ein bisschen genutzt, um ja von so einem Horrorszenario zu sprechen und vor allen Dingen auch natürlich die Proteste an sich zu kriminalisieren. Und ja, deswegen hat es für mich so ein bisschen den Eindruck gehabt, als wolle die Stadt jetzt eben darauf reagieren und ja, da so ein bisschen gegenlenken.
Also versteht man ja ein bisschen auch aus Sicht der Stadt, wobei sie ja die Geister, die sie rief, selber auch so ein bisschen mit erzeugt hat. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass es irgendwie das Framing auch nicht immer so glücklich war. Aber Fakt ist ja, dass die Situation am Wochenende schon außergewöhnlich sein wird. Die Stadt selbst schreibt ja auf ihrer Infoseite von einem herausfordernden Wochenende. Das bleibt ja immer noch.
Genau, und auch Heike Langguth, wie gesagt, Bürgermeisterin, Beigeordnete für Sicherheit und eben jetzt auch in ihrer Funktion als Leiterin des Verwaltungsstabs, der ja auch schon vor vielen Monaten eingerichtet wurde, hat auch noch mal ganz klar neben all diesen organisatorischen Punkten hervorgehoben.
Wir sind vorbereitet auf eine große Menge an Menschen. Wir wissen, dass diese Größenordnung, die wir hier nächstes Wochenende erwarten, auch für uns eine Dimension ist, die wir so noch nicht hatten. Heißt aber nicht, dass man nicht damit umgehen kann. Wir sind für Sie da. Panikmache unterstützen wir nicht.
Ja, genau. Also auf der anderen Seite wurde halt eben immer wieder versucht, wir sind da, wir haben alles im Griff. Wir versuchen, Normalität herzustellen und das wurde halt eben natürlich mit all den Instrumenten, die da eingerichtet wurden. Ich habe es eben schon gesagt, ne, der Verwaltungsstab, der schon sehr lange arbeitet. Es gibt einen Live-Ticker, eine Hotline. Es gibt einen WhatsApp-Kanal, der eigentlich zum Krämerbrückenfest eingerichtet wurde, um aber auch so dezentral über die ganzen Sachen zu informieren. Es gibt ein Pressezentrum, Informationslotsen, die an dem Tag unterwegs sein werden. Also die großflächigen Sperrungen, es Kommunikation mit Pflegedienstmitarbeitenden und mit Krankenhäusern. Also es wurde doch schon ganz schön gerührt.
Und deswegen ist es gut, dass du jetzt trotzdem nochmal zu der Pressekonferenz gegangen bist, weil das kann man ja sagen, also auch um Eindrücke zu bekommen, also das, um das auch nochmal zusammenzufassen, ja, das Oberbürgermeister Andreas Horn, CDU, um auch mal die Partei noch zu nennen, und Innenminister Georg Mayer, SPD, immer wieder auch versucht haben zu beruhigen.
Ja, das auf jeden Fall. Das haben beide sehr klar gemacht und auch Georg Mayer hat sich auch ganz explizit ja gegen so eine Warnung vor einer bestimmten Eskalation auch ausgesprochen und hat das auch ganz deutlich gemacht an der einen Stelle.
Was ich an dieser Stelle auch ausdrücklich sagen möchte, die ganzen Horrorszenarien, die gerade vorgestern im Thüringer Landtag aufgemacht wurden, zum Beispiel Begrifflichkeiten wie bürgerkriegsähnliche Zustände, es besteht die Gefahr, dass Menschen zu Tode kommen, dass die jeglicher Grundlage entbehren. Es ist ganz klar, dass sich dahinter auch eine Strategie befindet, die darauf ausgerichtet ist, den Fokus von dem abzulenken, was eigentlich tatsächlich auf dem Parteitag selbst geschieht.
Soweit Georg Mayer, Thürings Innenminister, SPD, und hatte ja auch nochmal ganz klar gemacht, dass eben da auch ein gewisses Framing ist mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Trotzdem muss sich ja die Polizei auf was einstellen. Hat man denn, ich meine, man erwartet ja nicht wirklich, dass sie sich verplaudern, aber zwischen den Zeilen kann man ja vielleicht lesen. Hat man irgendwas konkret erfahren?
Nee, also wie gesagt, es wurden zwar diese zahlreichen organisatorischen Details und Maßnahmen genannt und es wurden auch Zahlen genannt, also rund 24.000 angemeldete Demonstrierende, die eben auf diesen Demos und aber auch auf den Großkundgebungen sind, bei mehr als 20 Versammlungen im ganzen Stadtgebiet und wie gesagt davon auch mindestens 4 sehr große, eine oben an der Messe selbst, dann eben die erheblichen Einschränkungen rund um die Messe, auf der EGA, die ja geschlossen ist, und vor allen Dingen die zentralen Straßensperrungen, Gotha und Eisenacher Straße. Naja, und du hattest es eben, glaube ich, auch schon in deiner Anmoderation gesagt, man rechnet ja neben den Leuten, die wegen der Proteste hier in Erfurt sind und die um die 600 Delegierten der AfD selbst auch noch, mit den 15.000 KonzertbesucherInnen am Freitag und am Samstag, die natürlich auch da sind und die irgendwie hin müssen. Aber ja, das ist, was erzählt wurde und wo mit Zahlen auch konkret umgegangen wurde. Aber bestimmte Sachen sind halt einfach auch nach Nachfragen nicht nochmal ein bisschen konkretisiert worden. So die Fragen wie, wie viele Polizeikräfte eigentlich im Einsatz sind, das wurde nicht genau erläutert. Welche Szenarien als besonders kritisch gelten und wie man auch versucht, damit umzugehen. Was auch nochmal interessant war, es wurde eben dann auch nochmal von einer Kollegin nachgefragt, wie denn eigentlich die AfD-Abgeordneten und Delegierten durch die Stadt geleitet werden, weil die sind ja auch irgendwo, übernachten irgendwo, müssen zur Messe kommen, wenn da alles dicht ist. Da wurde dann halt eben sichtlich aus strategischen Gründen nicht näher nochmal darauf eingegangen.
Also kann man festhalten, ja, schon in der ersten Pressekonferenz im Mai hat ja zum Beispiel der Polizeipräsident Thomas Quittenbaum klar zwischen friedlichen und gewaltsamen Protest unterschieden. War das denn auch am Freitag Thema?
Ja, also und das würde ich sagen, ist neben diesen beruhigt euch, kommt wieder runter, die zentrale eine Botschaft, ist die andere zentrale Botschaft nochmal gewesen, hier keine Gewalt und da hat auch Quittenbaum nochmal sozusagen den Faden aufgenommen von der ersten Pressekonferenz und hat da auch wieder hier sehr eindeutig seinen Standpunkt klar gemacht.
Frau Lambert hat es ausgeführt. Wir haben reichlich 20 Versammlungen am nächsten Samstag. Und wir waren an den Kooperationen im Vorfeld beteiligt. Und wir werden diese Versammlungen schützen und werden den ordnungsgemäßen Ablauf dieser Versammlung auch gewährleisten. Zwischendrin gibt es einen gewissen Grauraum. Der Grauraum ist der nicht angemeldete Protestler. Und da sage ich ganz klar, für Gewalt ist in dieser Stadt kein Platz und darauf haben wir uns vorbereitet. Wenn jemand darauf abzielt, das Versammlungsrecht des anderen nicht zu gewährleisten, dann ist für mich die sogenannte praktische Konkurrenz zwischen den zwei Grundrechten erledigt. Das werden wir auf keinen Fall zulassen.
Das werden Sie auf keinen Fall zulassen. So wirklich konkret ist er nicht geworden. Er sprach immer nur von Grauraum. Das klingt alles immer erstmal recht vage. Und deswegen wurde da auch nochmal nachgehakt und so ein Müh konkreter wurde Quittenbaum dann.
Es gibt deutschlandweit Aufrufe zu Anreisen nach Erfurt. Wenn man das hochrechnet, kann man von einer guten fünfstelligen Anzahl von Anreisen ausgehen, die mobilisiert werden sollen. Wir können sicher sagen, dass wir jetzt reichlich 300 Busanreisen zu erwarten haben, sowohl für die Versammlungslage des Deutschen Gewerkschaftsbundes als auch für andere Versammlungslagen. Und wir gehen davon aus, dass es insgesamt eine Teilnahme zu den jetzt reichlich 20.000 angemeldeten Teilnehmern gibt, nochmal von ähnlicher Größe. Aus dem Erfahrungsschatz heraus muss man davon ausgehen, alles andere wäre naiv, dass ein gewisser Prozentsatz derer, das ist bei Versammlungslagen so, das ist beim Fußball so, auch Gewaltbereitschaft zeigen wird. Und darauf richten wir uns ein.
Neben diesen Zahlen, die jetzt Polizeipräsident Quittenbaum genannt hat, haben aber, ich habe es eingangs auch schon gesagt, auch sowohl Oberbürgermeister Horn als auch Innenminister Mayer nochmal ganz klar diese Pressekonferenz genutzt, um auch da nochmal einen Appell an die Demonstrierenden zu richten.
Demonstrationen, um Meinungen zu äußern, eine Haltung zu zeigen, sind vollkommen legitim und auch Ausfluss, wie ich finde, einer lebendigen Demokratie. Gewalt oder Sachbeschädigung sind es auf gar keinen Fall. Erfurt mit all seinen Einwohnerinnen und Einwohnern ist eine friedliche, eine liebenswerte Stadt. Und die Stadt steht für Respekt und die Stadt steht für ein zivilisiertes Miteinander. Und ich bitte alle Gäste, die nach Erfurt kommen, respektieren Sie diese, unsere Stadt und alle Menschen, die hier wohnen.
Das war Oberbürgermeister Horn. Das klingt schon fast ein bisschen pathetisch und wie gesagt, auch Innenminister Mayer hat da nochmal dann das Wort ergriffen.
Ich richte einen Appell an all diejenigen, die beabsichtigen, den Parteitag zu verhindern. Ich appelliere an diejenigen, die das vorhaben, es nicht zu tun. Es ist rechtswidrig, aber was aus meiner Sicht fast noch wichtiger ist, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn man gegen eine Partei protestiert, die man als verfassungswidrig betrachtet, und dafür gibt es auch aus meiner Sicht sehr gute Gründe, dann sollte man das nicht in der Art und Weise tun, dass man selbst gegen verfassungsrechtlich verbriefte Grundsätze verstößt.
Das sagt Meyer, also alle drei, Quittenbaum, Meyer und auch Horn, haben eigentlich mehrfach und unmissverständlich deutlich gemacht, dass eben Blockadeaktionen und andere gewalttätige, in Anführungsstrichen unrechtmäßige Aktionsformen da an diesem Parteitagwochenende nicht akzeptiert werden. Und damit beziehen sie sich ganz offensichtlich auch auf die ja auch öffentlich kommunizierten und geplanten Blockadeaktionen vom Widersetzenbündnis. Und das hat sich, also das Widersetzenbündnis, auch in der vergangenen Woche schon in der Pressemitteilung eben gegen diese Kritik gewehrt. Und in der Pressemitteilung heißt es, Zitat, anlässlich der Äußerungen von Thürings Innenminister Meyer, dass eben Blockaden gegen den AfD-Bundesparteitag nur der AfD nützen würden, erkläre die Sprecherin von Widersetzen Erfurt, Lola Mehring, was der AfD wirklich nützt, sind nicht die entschlossenen Gegenproteste, es sind die soziale Unsicherheit, Kürzungen im Sozialstaat und die Übernahme von AfD-Themen durch die regierenden Parteien. Dafür sind nicht die Protestierenden verantwortlich. Im Gegenteil, die Protestierenden zeigen, dass es eine solidarische Mehrheit gibt, der es nicht egal ist, wenn sich Faschisten in unserer Stadt zum Parteitag treffen. Und weiter heißt es in der Pressemitteilung vom Widersetzenbündnis, von uns geht keine Eskalation aus. In dieser ganzen Diskussion um Gewalt und Eskalation fand ich auch interessant, dass der Fokus eigentlich ausschließlich auf ja die möglichen Blockaden oder auf die GegendemonstrantInnen lag, ne? Und dass da vielleicht auch rechtsextreme GewalttäterInnen oder irgendwie ein Sicherheitsrisiko seitens der AfD ausgehen könnte, das wurde weder bei der Pressekonferenz noch in irgendeinem Presseartikel, den ich bisher dazu gelesen habe, ja, erwähnt. Ich finde, wir befinden uns hier in Thüringen. Das ist auch ein Land, wo die AfD auch ganz eindeutig rechtsoffen ist und sehr gut vernetzt mit dem rechtsextremen Szene ist. Und auch die Nazis sind hier in Thüringen relativ gut organisiert. Es ist bisher aber nie angesprochen worden.
Und das lassen wir auch mal so stehen. Und Oma, habe ich jetzt von dieser Pressekonferenz, die jetzt am Freitag da stattgefunden hat, war ja unter anderem auch beim MDR zu lesen, dass genau der anwesende Innenminister Georg Meyer sich ja nochmal für ein Verbotsverfahren der AfD stark gemacht hat und gefordert hat und bezieht sich hier unter anderem auf das jüngst veröffentlichte Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hat Innenminister Meyer den AfD-Parteitag auf der Pressekonferenz damit auch politisch eingeordnet?
Eigentlich nur mal ganz kurz am Rand. Es gab so einen Moment, wo es eben nicht um Verkehrsführung, Einsatzplanung und Appelle ging. Da ist Georg Meyer nochmal eben ja auf die Inhalte des Parteitages und auch auf die Rahmenbedingungen, nämlich zum Beispiel den Termin eingegangen, eben genau 100 Jahre nach dem Wiedergründungsparteitag der NSDAP hier in Thüringen, Weimar. Das sei aus Sicht Georg Meyers eben gar kein Zufall und er warnte eben auch davor, dass der Parteitag eben auch nochmal dazu genutzt wird, um ja diese vermeintliche Abgrenzung zum Rechtsextremismus noch weiter aufzuweichen. Das war es dann aber auch. Also diese kleine politische Einordnung, die war, wie gesagt, eher so eine kleine Randbemerkung. Das ging dann recht schnell eben wieder in der Pressekonferenz zu Busliniensperrungen und Hochzeitsterminen.
Trotzdem gut, dass du da gewesen bist, weil genau darum ging es ja, um diese kleinen Fitzelchen vielleicht dann eben doch zu finden. Die Frage ist jetzt nun, also wir haben rausgehört, ein roter Faden war beruhigen, beruhigen, beruhigen. Erfurt ist eine friedliche und schöne Stadt und so weiter. Deswegen auch Andreas Horn möglicherweise das auch nochmal betont, haben wir jetzt sehr gut und du gut herausgearbeitet. Aber nichtsdestotrotz nochmal die ganz allgemeine Frage am Ende. Was bleibt für dich jetzt nach dieser Pressekonferenz übrig?
Also vor allen Dingen dieses, ne, wir haben alles im Griff, alles ist, wir versuchen das so normal wie möglich irgendwie an dem Tag durchzuziehen. Allerdings fand ich halt eben so diese klare Unterscheidung und Abgrenzung zwischen legitimen, friedlichen und illegitimen Blockadeprotest auch nochmal interessant, dass da halt einfach auch diese Unterscheidung so klar gemacht wurde, weil irgendwie habe ich dann auch so zwischen den Zeilen gehört, so richtig deeskalierend wirkt das dann halt auch nicht. Wenn man einen nicht geringen Teil der Protestform auch im Vorfeld schon wiederum halt sagt, man will dagegen konsequent vorgehen. Also da bin ich dann tatsächlich dann auch gespannt, wie sich die Situation am Samstag hier in Erfurt gestalten wird.
Wir werden da auch genau hinschauen. Deswegen gibt es auch eine Sondersendung von uns ab früh um 6 Samstag einschalten, Radio Frei. Natürlich auch direkt hingehen zu den ganzen Veranstaltungen, Protestaktionen. Wir werden aber euch da auch auf dem Laufenden halten, früh um 6 bis mindestens 15 Uhr. Und Uli, erstmal vielen Dank für deine Einschätzung heute.
Gern geschehen.
Yo, Rockin', what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E-Man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right?
True.
Carol Lewis is our agent.
Word up.
Zakia and Forth and Broadway is our record company.
Indeed.
Okay, so who we rolling with then?
We rolling with Rush.
Our Rush Town Management. So check this out. Since we talking over this deaf beat right here that I put together, I want to hear some of them deaf rhymes. You know what I'm saying? And together, we can get paid in full.
Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents? I need money. I used to be a stick-up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole-up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9-to-5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a taper. Me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish. Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made. So now it's a test to see if I got pulled. Hit the studio, cause I'm paid in full.
Akim, check this out. Yo, you go to your girl's house and I go to mine, cause my girl is definitely mad cause it took us too long to do this album.
Yo, I hear what you're saying, so let's just pump the music up and count our money.
Yo, but check this out. Yo, Eli, turn the bass down and just let the beat keep on rocking.
And we outta here.
Yo, what happened to Peace?
Peace.
Ja, ist aber auch ein bisschen hip-hopig mal zur Sache gehen. Und da geht es ja auch um Sprache. Das sind ja auch so kleine Sprachkünstler. Eine Sprachkünstlerin, eine Frau, die eine Quereinsteigerin ist in der Literatur, ist die aktuelle Erfurter Stadtschreiberin Lena Schette. Sie ist noch bis Ende Juli, also noch gut einen Monat Stadtschreiberin. Wir haben auch schon berichtet, Gespräche mit ihr geführt. Und jetzt am Wochenende ist sie bundesweit bekannt geworden, wenn nicht sogar noch darüber hinaus, in Österreich mindestens. Denn sie hat den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen in Klagenfurt, liegt in Österreich. Dort gibt es regelmäßig seit 50 Jahren eben einen Wettbewerb und eben diesen Preis nach der Schriftstellerin Ingeborg-Bachmann benannt. Und Lena Schette war dieses Wochenende da zu Gast, hat am Freitag ihren Text »Was wir tragen« vorgelesen, sein Wettlesen mit anderen Autorinnen. Und in ihrem Text ging es um zwei über- bzw. mehrgewichtige Hauptschülerinnen. Und am Ende hat sie den ersten Preis abgeräumt. Und wir hören gleich nochmal einen jüngeren Text, den sie vorgestellt hat in einem Gespräch mit Kollegen Carsten, jüngst zu ihrem Bergfest als Stadtschreiberin. Von den da gab es eine Veranstaltung, ein Gespräch mit Carsten, hat nebenbei ein bisschen gekocht.
Genau in
und ein paar
Monat
Sekunden Musik hören wir in dieses Gespräch, also aber auch in den jüngsten Juli, Text nochmal mit hinein.
Im Museumskeller spielen sie ja. Was anders, 20 Uhr geht's los, also hat man noch einen Monat Zeit, aber schon mal vorgemerkt. Und apropos Veranstaltung, ich habe da mal ein bisschen was für euch
herausgesucht. Unter anderem könnt ihr morgen wir steigen mal direkt in das Gespräch ein und es ging vor allen Dingen auch erstmal in dem Gespräch
unter
das Thema
gibt
Alkoholismus
heute, morgen,
das war ein Thema
und übermorgen
auch in dem zweiten Buch von Lena Schettel,
sehen, Bollwerk.
Das Schwarz an den Händen meines Vaters. Lena Schettel hat selbst in ihrer Familie
und
Erfahrung
das war ein
mit
Text
Sucht
von Erfurt also Stadtschreiberin
Familie
Lena
gemacht,
Schette, jüngst
eben auch
gelesen,
mit Suchterkrankung zu tun hatte und ihr Roman ist da autofiktional,
Erfurt,
also enthält teilweise eben
Rose
auch biografische Elemente und deswegen beschäftigt sie auch als ehemalige Krankenschwesterin in der Psychiatrie das Thema Alkoholismus sehr.
Lassen.
Wir springen direkt ins Gespräch hinein und hören dann den aktuellen Text.
Früher hat man gedacht, dass sich Alkoholismus straight an ein Gen gekettet weitervererbt, wie viele andere Erkrankungen. Inzwischen weiß man, dass das ein bisschen komplexer ist, dass es ein Paket von über 20 Genen gibt, die regulieren, wie traumaanfällig wir sind, wie wir mit Stress umgehen, wie viel Alkohol wir vertragen, bevor unser Körper in Vergiftungszustand kommt. Und dieses Päckchen wird weitervererbt und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man eine psychiatrische Erkrankung bekommt, oft Sucht. Aber dann gibt es neben dem biologischen ja auch noch so eine soziale Vererbung und was wir unseren Kindern beibringen, was Kulturelles, was Gelerntes. Und ich habe mich auch oft gefragt, wenn sich das durch so Stammbäume zieht, ob Co-Abhängigkeit vielleicht auch eine Vererblichkeit hat. Bringen wir unseren Töchtern bei, sich solche Männer zu suchen? Und habe das auch lange sehr überzeugt gedacht, bis ich mich näher mit Trauma und Kindheitstrauma beschäftigt habe und gemerkt habe, okay, wenn ein Mensch ein Kindheitstrauma hat und das wird nicht behandelt, dann wird daraus ein destabilisierter Erwachsener. Und was sucht sich ein destabilisierter Erwachsener? Er sucht sich Zustände, in denen er sich sicher und vertraut fühlt. Und das ist dann oft wieder in Beziehungen mit trinkenden Männern, trinkenden Frauen oder Familiensystemen, wo Sucht ein Thema ist, weil sie das Gefühl haben, da bin ich kompetent, das kann ich. Ich kenne die Gespräche, ich kenne die Lügen, ich weiß, was man macht, um das zu vertuschen. Damit kann ich leben. Und so landen die dann wieder in ganz ähnlichen Strukturen.
Wann hast du für dich gesagt, ich schreibe darüber?
Ich habe da schon ganz lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, es gibt zwar viel Literatur über Alkoholismus, aber das ist meistens von trinkenden Männern für trinkende Männer.
Ah ja? Gibt es da richtig Literatur?
Ja, ich finde schon. Das ist so eine gewisse Ästhetik. Aber was das mit den Kindern macht und den Ehefrauen und wie das so eine ganze Familie mitzieht, da hatte ich das Gefühl, da gibt's nichts, das es so richtig repräsentiert. Dann hatte ich aber auch viel Respekt davor, dieses Buch zu schreiben, weil ich dachte, wem kann ich da vielleicht auf die Füße treten, wem muss ich gerecht werden? Und autofiktionales Erzählen heißt ja auch manchmal, dass man vielleicht Geschichten miterzählt, die gar nicht miterzählt werden wollen. Wie geht auch mein Umkreis damit um und wie kann ich dafür die richtige sensible Sprache finden und die richtige Ambivalenz. Und das hat viele Jahre des Nachdenkens und Notierens gebraucht, bis der Mut dann da war, das zu schreiben.
Kam es denn dir nochmal hoch? So, ich meine, du hast im Zug geweint, das ist ja so wie als nochmal so, dass es über einem überkommt oder so, überwältigt so, ne? Dass wenn du von deinem eigenen Text überwältigt warst.
Ich glaube, das war eher wie so ein Bündelungsmoment, weil im Schreiben all das Wissen über Sucht und all die Gespräche mit PatientInnen und deren Angehörigen, all das, was ich gelernt hatte, das Theoretische und das Praktische Fühlbare, die Erfahrung mit meinem eigenen Hintergrund und mit dem, was aus mir geworden ist als Erwachsene, das ist im Schreiben so zusammengeflossen. Und das war dann schmerzhaft, aber auch befriedigend auf eine ganz schöne Art.
Du hast ja wie viele Jahre auf einer Suchtstation gearbeitet? 10 Jahre als Krankenschwester?
Allgemein. Ich habe 7 Jahre in einer Klinik gearbeitet, immer wieder auf verschiedenen Stationen und später dann noch ambulant angeschlossen.
Also auch in der Psychiatrie. Ich habe in den 90ern da gearbeitet. Das waren harte Zustände, gerade nach der Wende und so. Ist es besser geworden in der Psychiatrie?
Ich habe ja den Vergleich zu dir nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sich in den letzten Jahrzehnten extrem viel im psychiatrischen geändert hat und es auch so für gewaltfreie Kommunikation, Übergrifflichkeiten und so weiter ein anderes Bewusstsein gibt. Und das finde ich schon schön.
Ja. Dennoch, wir haben über Suchtplätze im Vorgespräch mal, da hast du mir eine Zahl genannt, wo ich dachte, jetzt pro Bundesland, aber dass es so wenig Entzugsmöglichkeiten gibt.
Ja, es gibt zu wenig Entzugsmöglichkeiten und zu wenig spezifische. Also es gibt zum Beispiel ganz wenig Kliniken, die Entgiftung nur für Jugendliche anbieten.
Ach, die Entgiftung für Jugendliche, genau. Das war's, ja.
Und okay. Das ist wichtig für Jugendliche. Weil die
Was ist da anders?
Also Entgiftung an Jugendlichen hat auch ganz viel pädagogische Arbeit. Man holt die morgens aus dem Bett, man macht mit denen Tagesstruktur, man versucht eine Perspektive mit denen zu schaffen. Und das ist noch so ein Moment, wo die Sucht noch nicht chronifiziert ist und man vielleicht noch was bewegen kann. Also man kann auch im späteren Alter noch was bewegen, aber die Jugend ist ja da schon ein besonderer Zeitpunkt. Und wenn diese Jugendlichen dann einfach auf normale Erwachsenenstationen gehen, dann kann man dem nicht so nachkommen, habe ich das Gefühl.
Jetzt sind wir angekommen in der Pflege, oder?
Ja. Ist das ein subtiles Zeichen, dass ich jetzt meinen Text lesen könnte?
Ich dachte, ist das jetzt, oder?
Ja, die Idee war, was zu lesen, was ich hier geschrieben habe in der Zeit. Und zwar habe ich auch Auftragsarbeiten geschrieben und kleinere Texte. Und es kam eine Literaturzeitschrift auf mich zu und hat gefragt, ob ich Lust habe, was zum Thema Arbeit zu schreiben. Und dann dachte ich erst, ja, Arbeit, irgendwie drehen sich alle meine Texte um Arbeit, da kann ich auch was Altes abgeben. Und dann dachte ich, nee, ich möchte aber gerne was über Pflege. Und so ist dieser Text entstanden. Riva Neugelb. Sehr geehrte Frau M. Guten Tag, Frau M. Hallo, Frau M. Frau M., ich arbeite nicht mehr auf der Station. Vielleicht erleichtert Sie das. Vielleicht empfinden Sie es aber auch als weiteren Eingriff, dass ich Ihre Adresse herausgefunden habe und Ihnen nun diesen Brief in den Briefkasten werfe. Falls Zweiteres, tut es mir leid. Wir haben uns schon mal getroffen, Sie und ich. Aber Sie werden sich nicht erinnern. Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber Sie haben mir noch freundlich zugenickt. Ich habe es erwidert. Noch ein paar Tage danach habe ich durchgehalten. Doch meine Hände haben ständig gezittert. Ich hatte Dinge vergessen, die ich vorher immer wusste. In der Vorratskammer habe ich mich versteckt, Vinylhandschuhe und Desinfektionsmittel sortiert, die bald abgelaufenen Pakete nach vorne, die noch lange haltbaren nach hinten. Das ist der einzige Raum, in dem man die Klingelanlage nicht hört. Man kann durch das Fenster auf den Hinterhof schauen, wie sie Sondermüll aus dem Operationssaal nach draußen tragen, wie ein paar Ärzte mit aufgestellten Kragen dicht an dicht noch eine Zigarette rauchen. Wenn dann der nächste Dienst zur Übergabe kam, waren alle Lichter auf dem Flur rot. Die Infusionsbestecke lagen noch eingeschweißt da und irgendwo rief jemand nach mir: Manchmal, wenn sie sich merken, wie du heißt, dann rufen sie deinen Namen und hören nicht mehr damit auf. Da habe ich mich krank schreiben lassen. Mein Hausarzt bot mir eine Stelle bei sich an, morgens Labor abnehmen und danach an der Theke sitzen. Ich habe gelächelt und abgelehnt, wollte mir nur ein bisschen Zeit geben, danach wieder hingehen. Doch ich ging nicht wieder hin. Im Sommer habe ich dann beim ambulanten Pflegedienst angefangen, habe nichts erzählt von allem. Doch in meinem ersten Wochenenddienst habe ich im Dienstwagen gesessen und bin nicht mehr ausgestiegen. Hinter der Tankstelle, wo sie mit den Hochdruckreinigern ihre Autos abspritzen, habe ich im weißen Polo gesessen. Pflege mit Herz, in roten Lettern auf der Haube. Hab mir die Nagelbetten aufgeknibbelt, Kaffee aus Pappbechern getrunken und Rubbellose gekauft. Am Nachmittag parkte ich das Auto vor dem Büro des Pflegedienstes, hab den Kasak auf der Straße ausgezogen, alles in den Briefkasten gestopft, den Schlüssel noch rein und bin dann nicht mehr hingegangen. Am Tag meiner Einschulung in der Pflegeschule haben sie uns kleine Anstecknadeln mit Pulsuhren geschenkt. Wir haben sie uns gegenseitig am Kasak befestigt. Jemand hat christliche Lieder auf einer Gitarre gespielt. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden, hat der Lehrer in seiner Willkommensrede gesagt, für die Dinge, die sie tun und für die Dinge, die sie nicht tun. Und danach gab es Kaffee in Tassen mit dem bunten Klinik-Logo drauf. Und dass am Ende der 3 Jahre nicht alle übrig blieben, haben sie uns gesagt, dass es nicht alle bis zum Ende schafften. Dass das, was die meisten als Intention in ihrem Bewerbungsgespräch genannt hatten, nämlich, dass sie gern Menschen helfen würden, sie nicht da durchtragen wird. Ich mochte als Kind meine Tanten so sehr. Sie waren alle Altenpflegerinnen. Sie hatten Körper, an denen man sich festhalten wollte, Schultern, an die ich mich lehnte und Stimmen, die klangen, als könnte mir nichts passieren. Als meine Großmutter dann krank wurde, haben sie gepflegt, monatelang, haben das Pflegebett ins Wohnzimmer geschoben, ihr die filzigen Stellen vom ständigen Liegen aus dem Haar geschnitten und ihr die Fingernägel lackiert. Sie haben ihr eine Zigarette angesteckt und an die Lippen gehalten, ihr Schwarzwälder Kirschtorte püriert, ihr die alten Harpe Kerkeling-Sachen vorgespielt und sie hat gelacht. Naja, das dauert so lange, wie es eben dauert, haben sie zu ihren Männern daheim gesagt, wenn die angerufen haben. Die haben dann irgendwann auch in unserem Haus gewohnt, haben im Schlafzimmer meiner Großmutter geschlafen, wie kleine Jungs nebeneinander, während ihre Frauen unten im Wohnzimmer waren. Die eine saß auf einem Hocker am Ende des Bettes, hielt manchmal Omas kalten Fuß in der Hand, wenn wir Fernsehen geguckt haben. Sie alle trugen immer eine kleine Tube in ihrer Handtasche, Salbe. Und als ich älter wurde, irgendwo einen Pickel bekam, schmierten sie mir eine dünne Schicht auf die Haut und ihre Finger blieben tagelang Rivanol-gelb. In der Ausbildung ging es mir eine Weile nicht gut, das ist nichts Besonderes. So geht es vielen. Mir kam das Leben plötzlich so fragil vor. Frauen fassten sich beim Fernsehschauen an die Brust, tasteten etwas und kurz darauf schwammen sie in Zytostatika-Suppe, verloren ihr Haar. Und wenn es schlecht lief, auch ihre Zähne. Ich kam morgens in ihr Zimmer, noch bevor es hell wurde, wusste nicht, ob ich lächeln sollte oder ob das unangebracht war, öffnete die Fenster und ließ den Schlaf heraus. Ich half ihnen, sich anzuziehen, ihr Atem nah an meine Haut. Manchmal sackten sie im Badezimmer in meine Arme und ich hielt sie fest. Ich bekam starke Beine und Oberarme und Hände. Ich zog sie durch das Bett oder hoch vom Boden, wenn sie gestürzt waren. Ich wusch junge Körper und alte und ich achtete darauf, dass meine Berührungen nicht nach einer Zärtlichkeit aussahen, großflächig und mit angebrachtem Druck geschahen. Keine kleinen weichen Streichler. Ich lernte, dass Mitleid niemandem etwas brachte, schmierte mir Mentholsalbe unter die Nase, wenn etwas stank und trug manchmal zwei Lagen Handschuhe übereinander. In Krankenhäusern wird das Licht nie ausgeschaltet. Die Böden werden in ununterbrochenem Rhythmus gewischt. Immer hustet jemand oder jemand kriegt ein Kind oder jemand anderes verliert eins. Ich folgte den ausgebildeten Schwestern auf Schritt und Tritt. Es schien, sie trugen eine dünne Hornhaut, die sie schützte, und ich wollte auch so eine haben. Ich machte die Dinge wie sie. Ich fragte nach dem Befinden und hörte mir die Antwort nicht zu genau an. Ich wiederholte in jedem Zimmer dieselben Floskeln um das Wetter und was heute so im Fernsehen lief, nannte alte Patienten junger Mann oder junge Frau und sie lächelten und freuten sich. Heute arbeite ich als Telefonistin. Sie haben mir das beim Arbeitsamt vorgeschlagen, Frau M., als ich aus dem Krankengeld rutschte, mir schon bei allen etwas geliehen hatte, obwohl sie wussten, dass ich es nicht zurückzahlen würde. Ich habe eine Umschulung gemacht, nur ein paar Tage. Jetzt vermittle ich Arzttermine von zu Hause aus. Manchmal stehe ich dabei nicht vom Sofa auf. Das Headset drückt deine Furche in meinen Lockenkopf. Und wenn sie mir zu viele Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann, dann lege ich einfach auf. Sie rufen meist nochmal an, werden mit jemand anderem verbunden. Niemand landet zweimal bei mir. Wir treffen uns immer im August, am Jahrestag unserer Examsfeier, die anderen Schwestern aus meinem Jahrgang und ich, in der kleinen Kneipe, auf der engen Straße über dem Klinikpark. Man kann in die Zimmer sehen, wenn die Lichter noch an sind. Wir sind nicht mehr viele. Einige haben aufgehört. Eine arbeitet jetzt als Küchenhilfe in einem Restaurant in der Stadt, dass sie dann zumindest nach Mitternacht in ihrem Bett liegt, hat sie erzählt. Sie hat diese alte Tube Beta Isadonna in ihrem Spind und wenn ihre Kollegen sich beim Zwiebeln hacken in die Finger schneiden oder eine große Brandblase aufplatzt, schmiert sie eine dicke Schicht auf deren Haut und es hinterlässt eine braune Spur auf ihren weißen Küchensachen. Dass sie jetzt nicht mehr die Alarme von den Monitoren hört, nicht mehr plötzlich aufschreckt, wenn sie allein in ihrer stillen Wohnung ist. Eine andere trägt jetzt Post aus, in dem Viertel, in dem ich wohne. Sie winkt mir freundlich zu, wenn wir aneinander vorbeifahren. Eine ist einfach verschwunden. Dass es sie so müde macht, dass sie schlafen könnte, wo sie geht und steht. Dass sie sich manchmal zu den Patienten ins Bett legen möchte in der Nacht, wenn es ein gut riechender, netter Mensch ist. Sich am Fußende zusammenrollen und nur kurz die Augen zumachen. Und dass sie sich trotzdem nicht vorstellen kann, irgendwas anderes zu sein. Und dann war sie trotzdem weg. Noch zwei weitere tauchten nicht mehr auf. Vielleicht hat man auch irgendwann keine Lust mehr auf diese Runde, denn unsere Sorgen sind immer die gleichen. Frau M., ich wollte persönlich mit Ihnen reden nach dem Vorfall auf Station. Ich hatte mir schon Ihre Nummer aus der Krankenakte Ihrer Mutter besorgt, aber meine Chefin wollte das nicht. Und dann hat sie Sie angerufen und ich kann mir vorstellen, wie das geklungen haben muss. Ich hatte Sie so oft auf meinem Anrufbeantworter. Hallo Eva. Und man hört, dass sie sich ein freundliches Gesicht überzieht. Es tut mir total leid, dass ich dich in deinem Frei anrufe, aber der Spätdienst hat sich krank gemeldet. Und da bin ich aufgestanden, habe meine Hose angezogen und bin hingefahren. Jedes Mal. Frau M., ich habe Ihre Mutter an einem Dienstag von der Chirurgie auf die Geriatrie übernommen. Sie hatte ihre Operation gut überstanden, sollte bei uns bleiben, bis sie am Rollator sicher gehen konnte, ehe wir sie zurück in ihre Seniorenresidenz verlegen. Sie lag auf einem Dreibettzimmer mit zwei anderen Frauen. Zusammen stritten sie über das Fernsehprogramm, einigten sich meistens auf Talkshows. Wir waren zu dieser Zeit unterbesetzt. Zwei Kolleginnen hatten plötzlich gekündigt, andere waren krank oder wurden auf andere Stationen im Haus verteilt. Man darf nicht rennen. Das hat man mir in der Ausbildung beigebracht. Rennen bedeutet Notfall, rennen bedeutet Panik. Und deshalb ging ich eben so schnell, wie ich konnte, ohne mich nach vorne zu lehnen, ohne zu rennen. Frau M., ich würde Ihnen gerne liebevolle Details aus der Pflege Ihrer Mutter schreiben, nette Gespräche, die wir hatten, kleine Gesten, gemeinsames Lachen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Die Tage sind voll. Von Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10, von sich abrollenden Pflasterrändern, von Haferschleim, der an Lippenrändern runterklettert, von Zahnprothesen in Plastikbechern und blauen Streifen auf vollen Inkontinenzvorlagen, von Händen, die nach meinen greifen, aber ich habe keine Zeit, also lasse ich sie bald wieder los. Die Krux ist, sie nennen uns Schwester. Deshalb hat selbst die Art, wie wir demonstrieren, unten auf der Straße vor der Klinik noch etwas Zärtliches. Mit unseren kleinen Pappschildern, wie wir um mehr Anerkennung und mehr Geld betteln, während wir aussterben. Wenn es dunkel wird, gehen wir dann wieder nach oben auf unsere Station, beenden brav unseren Spätdienst. Ich sammle den älteren Herrn im Rollstuhl ein, der nicht mehr vor dem Fernseher sitzen will, packe ihn am Hosenbund und hebe ihn rüber auf die Matratze und er murmelt, dass ich so lange gebraucht habe. Und ich sag, dass es mir leid tut. Manchmal möchte er noch beten, bevor er einschläft, also falte ich die Hände und tue so. Bei einem unserer Treffen in der Kneipe über dem Klinikpark haben wir zu viel getrunken. Wir haben darüber geredet, wie es wäre, käme ein Krankenwagen in die Klinikgarage, Zustand nach Autounfall, die Wagentür ginge auf und es läge der Gesundheitsminister auf der Liege. Wie wir ihn in ein leeres Zimmer schieben würden und ihn dann warten lassen, stundenlang, bis seine Verbände nass sind und ihm nichts mehr bleibt, als sich ins Bett zu erleichtern. Wie wir ihn im Rollstuhl auf die Straße schieben, wenn es ihm noch schlecht geht, weil sich das jetzt so weiter leider nicht abrechnen lässt. Sowas darf man doch nicht denken, hat dann eine von uns gezischt. Und alle haben sich geschämt, auf die fleckigen Bierdeckel auf dem Tisch gestarrt. Dann haben wir gezahlt und ich habe mir ein Taxi gerufen. Wenn ich nach der Schicht Feierabend habe, rufe ich aus dem Wagen oft noch auf dem Weg nach Hause auf Station an. Ich sage ihnen die Sachen, die ich vergessen habe. Mein Namensschild, das ich in der Dusche verloren habe und das dort noch immer auf den nassen Fliesen liegt. Dinge, die Patienten mir erzählt haben und dass sie bitte noch auf jenes oder anderes achten sollen. Liegen gelassene Tabletten, nicht gesetzte Häkchen und meine Strickjacke, die auf dem Wandgeländer im Flur baumelt. Frau M., am Sonntag vor dem Entlassungstag ihrer Mutter fragte sie mich, ob ich sie in die Badewanne setzen könnte, dass dazu im Heim nie die Zeit wäre und sie es sich so wünschen würde. Auf Station gibt es nur noch eine einzige Badewanne, ganz hinten am Ende des Flurs in einer kleinen Kammer. Baden ist nicht mehr modern, es weicht die Haut auf und lässt das Blut schneller rauschen. Inzwischen lagern wir Vorräte dort. Wir gingen gemeinsam rüber, ich räumte die Pakete voller Einwegputztücher heraus und ließ ihr Wasser ein. Viel Schaum bitte, sagte sie und lächelte mich an. Ich erklärte ihr, dass es in diesem Zimmer keine Klingelanlage gebe, ich aber nach ihr schauen käme. und dass sie rufen könne, dass man sie ganz sicher hören würde. Sie saß aufrecht, das Wasser ging ihr nicht einmal bis zur Brust. Wir nickten uns freundlich zu, als ich die Tür anlehnte und ging. Wissen Sie, Frau M., in der Schublade im Schwesternzimmer, in dem früher die Papierbögen für die Überlastungsanzeigen lagen, in der liegt jetzt Weihnachtsdekoration. Kleine Plastiktannenbäume, rote Strümpfe, die wir in die Patientenzimmer hängen, weißer Schnee aus der Sprühdose und ein Schneemann, der Jingle Bells singt. Alles quillt einem entgegen, wenn man die Schublade aufmacht. Der Tag war wie jeder andere. Ich ging und ging, ohne mich nach vorne zu lehnen, ohne zu rennen. Ein paar Mal an der Kammer vorbei, zum Fahrstuhl, den Essenswagen in den Keller bringen oder zur Intensivstation, um dort kurz bei einer Reanimation zu helfen. Ich dachte an die Dinge, die ich noch tun musste. An die Wunden und die Antibioseflaschen, an die Lagerungspläne, in die ich Zeiten eintrug, die ich nicht einhalten konnte. Ich duschte noch einen Patienten und wusch einen anderen vor dem Waschbecken, weil in der Morgenrunde keine Zeit dafür gewesen war. Ein Assistenzarzt kam vorbei und setzte Medikamente ab. Ich stand über den Medikamentendispenser gebeugt am Schreibtisch und suchte die Tabletten heraus, bevor ich sie wegwarf. Ich schluckte schließlich eine, wegen meines Rückens, mit einem Rest kalter Kaffee. Es war ein warmer Tag. Einige Patienten hatten die Fenster geöffnet, als es zu regnen begann. Während ich die Tabletts mit dem Abendessen verteilte, wischte ich mit dem Putzlappen Pfützen auf. Auf Zimmer 3 platzte eine Naht. Ich rief jemanden an. Auf Zimmer 6 kletterte jemand über das Bettgitter. Ich legte ihn zurück auf die Matratze. Ich dachte an die Anrufe, die ich noch machen musste, an diese eine Angehörige eines Verstorbenen, die weinend auf dem Stuhl auf dem Flur saß. Aber ich vergaß die Kammer, Frau M. und die Badewanne und ihre Mutter. Ich war auf der Beerdigung. Wir standen uns kurz am Grab gegenüber, als alle ihre Blumen abgelegt haben, Frau M. Doch Sie wissen natürlich nicht, wie ich aussehe. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Aber Sie haben mir noch freundlich zugenickt. Ich habe es erwidert. Als ich sie am Abend aus dem Wasser zog, hatte ich schon meine Straßenkleidung an. Ich war schon raus zu meinem Auto gegangen. Als sie mir wieder einfiel, bin ich zurückgerannt. Ich bin gerannt, so schnell ich konnte. Es tut mir leid, Frau M. Das tut es wirklich. Schwester Eva. Danke.
Und das war ein Text von Erfurts Stadtschreiberin Lena Schette, jüngst gelesen bei einer Veranstaltung in Erfurt, moderiert von Kollegen Carsten Rose. Und diesen Text, den hat sie geschrieben über das Thema Arbeiten, hat ihre eigenen Erfahrungen als Pflegerin mit einfließen lassen. Für einen anderen Text, Was wir tragen, über zwei über- bzw. mehrgewichtige Hauptschülerinnen, hat sie gerade am Wochenende den sehr renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt bekommen. Das ist eine riesige Auszeichnung und wir gratulieren an dieser Stelle auch nochmal. Das war die Unterdessen-Ausgabe von diesem Montag, 29. Juni. Morgen gibt es selbstverständlich wieder ein weiteres Unterdessen, schaltet dann wieder ein. Mein Name ist Reinhard und ich sage Tschüss.